Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die Familie Mendelssohn, also die Nachfahren des Philosophen Moses Mendelssohn, ist in Berlin von 1762 bis 1933 durch Bankiers, Mäzene, Naturwissenschaftler, Schriftsteller, Historiker und besonders Musiker bekannt geworden. Wolfgang Martin Hamdorf hat sich auf eine Spurensuche begeben.
Nur die Spitze der Sophienkirche ist hinter den hohen Bäumen zu sehen. Mitten in der Stadt, hinter den hackischen Höfen, liegt eine idyllische grüne Wildnis aus Eichen und Rubinien. Vereinzelte Grabplatten in hebräischer Schrift sind fast vom Efeu überwuchert. Vom benachbarten jüdischen Gymnasium hört man die Stimmen der spielenden Schulkinder. Der Friedhof wurde vom NS-Regime zerstört. Nur ein Grabstein wurde nach dem Krieg wieder aufgerichtet. Hier liegt Moses Mendelssohn seit 1786. Er war als 14-Jähriger aus ärmsten Verhältnissen aus Dessau fortgezogen, um in Berlin sein Glück zu suchen. Die Stadt betrat er 1743 durch das Hallische Tor, einem der wenigen für Juden zugelassenen Eingänge, erzählt Thomas Lackmann, Autor mehrerer Bücher über die Familie und stellvertretender Vorsitzender der Mendelssohn-Gesellschaft.
Und er marschierte dann vorbei Richtung Zentrum Alt-Berlin am Kollegienhaus, wo heute das Jüdische Museum ist. Und da war die Judenkommission drin, ja, mit der er später noch für die Einwanderung seiner Frau oder auch Zensurprobleme zu tun haben wird.
Das jüdische Leben war in der preußischen Hauptstadt unter Friedrich II. Stark reglementiert. Moses Mendelssohn war ein Vorkämpfer der Haskalah, der jüdischen Aufklärung und der Gleichberechtigung der Juden. Er wird auch als deutscher Sokrates bezeichnet und diente seinem guten Freund, dem Schriftsteller Ephraim Lessing, als Vorbild für die Hauptfigur seines Dramas Nathan der Weise. Sein Haus in der Spandauer Straße 68, nahe der Marienkirche, wurde zum Treffpunkt der fortschrittlichen Vertreter der Berliner Aufklärung. Das Haus steht heute nicht mehr. Aber 2016 schuf der israelische Künstler Micha Ullmann hier an der befahrenen Kreuzung im Schatten der Marienkirche und des Fernsehturms ein begehbares Bodendenkmal. 7x13 Meter groß stilisiert es die Fassade des Wohnhauses nach einer alten Fotografie, wie auf den Boden geklappt. Eingefügt ist auch der Text einer alten Gedenktafel, die nach seinem Tod an der Hausmauer angebracht war.
In diesem Haus lebte und wirkte Unsterbliches. Moses Mendelssohn, geboren in Dessau 1729, gestorben in Berlin 1786.
Die Frage nach Emanzipation und Anpassung, nach Integration oder Assimilierung war für den eingewanderten Juden Moses Mendelssohn zentral. Sie sollte es auch für die folgenden Generationen seiner Familie werden. Die Frage der jüdischen Identität war auch dann noch relevant, als die meisten längst getauft waren.
Moses Mendelssohn hat die Quadratur des Kreises gelebt, nämlich das jüdische Gesetz halten und ein aufgeklärter, moderner preußischer Bürger sein. Das hat die nächste Generation so konsequent schon nicht mehr gesehen. Da gab es schon die ersten Konversionen und auch, sage ich mal, einen lockeren Umgang mit den jüdischen Ritualregeln, bis dann zu den Taufen in der dritten, vierten Generation, sodass dann schließlich eine Zeit lang es gar keine jüdische Mendelssohns mal dem Glauben nachgegeben hat. Heute ist es wieder anders. Da gibt es eine andere Entwicklung über Israel und Amerika unter den Nachkommen.
Josef, der älteste Sohn Moses, blieb dem jüdischen Glauben treu. Nach seinem Tod wurde er auf dem jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee begraben. Sein Geschäftspartner und jüngerer Bruder trat dagegen zum Christentum über und ergänzte seinen Nachnamen zu Mendelssohn Bartholdy, um sich von dem jüdischen Familienzweig abzugrenzen.
Eigentlich war das Projekt sogar den Mendelssohn-Namen, so dachte es Abraham, der Sohn von Moses, den Mendelssohn-Namen ganz abzulegen, weil er sehr gut erkannt hat, er würde damit für immer als jüdisch markiert werden. Aber die Familie hat nicht mitgemacht, die hat dann auch den Doppelnamen lieber gewollt.
Der Familienbank wurde das Elternhaus bald zu klein. 1815 zogen die Mendelssohns in die Jägerstraße, ganz in der Nähe des Gendarmenmarkts. In einem großzügig angelegten Innenhof liegt die Remise, die 1890 als Kassenhalle errichtet wurde. Aber die Bank expandierte schnell durch ein wachsendes Russlandgeschäft und im benachbarten Gebäude entstand ein noch größerer Bankkomplex.
Dann wurde die Kassenhalle hier als solche nicht mehr gebraucht, wurde zur Kutschremise. Das war die Zeit, wo die Mendelssohns dann auch ihre Villen im Grunewald hatten und dann auch Taxibedarf täglich hatten sozusagen. Aus der Kutschremise wurde dann später die Kantine, das Casino für die Bankangestellten. In der Nazizeit wurde das Haus vom Reichsfinanzministerium besetzt. Die Mendelssohn Bank war ja von der Deutschen Bank sozusagen übernommen, liquidiert worden. Und zu DDR-Zeiten war hier eine Garage drin, eine Werkstatt, und im Haus wurden angeblich von der Stasi Dokumentarfilme zensiert. Also eine wirklich wechselvolle deutsche Geschichte hier in diesem Haus.
Heute finden in der Remise Konzerte, Vorträge und andere kulturelle Veranstaltungen statt. Zusätzlich erinnert eine Dauerausstellung mit Bildern, Büsten und Originalmanuskripten an die wechselvolle Geschichte der Familie. Weltbekannt wurde sie in der dritten Generation durch ihre musikalischen Wunderkinder, Felix Mendelssohn-Bartholdy und seine Schwester Fanny Hensel. Galt Felix schon zu Lebzeiten als außergewöhnlicher Virtuose und großer Komponist, so blieb Fanny, die nach der Hochzeit den Nachnamen ihres Ehemannes, des Hofmalers Wilhelm Hensel, angenommen hatte, die große musikalische Karriere versagt.
Ich würde bei Fanny Hensel nicht von Tragik reden. Ich würde sie auch nicht als Opfer ansehen, wie sie heute unter bestimmten feministischen Gesichtspunkten gedeutet wird. Sie ist ein glücklicher Mensch gewesen. Sie hat diese Zerreißprobe gehabt, wie viele Frauen heute leider auch, zwischen mehreren Berufen, Hausfrau, Mutter, Coach ihres Künstlermannes und Künstlerin, wollte aber diese verschiedenen Rollen auch machen.
Fanny Hensel organisierte im Haus der Familie in der Leipziger Straße, genau dort, wo heute das ehemalige preußische Herrenhaus den Bundesrat beherbergt, Konzerte und Lesungen. Bruder Felix liebte sein Elternhaus, schätzte Berlin aber nicht besonders. So schrieb er am 26. Dezember 1832 an Karl Klingemann, einen Freund der Familie.
Jeder Schritt aus dem Haus erinnert mich daran, wie die ganze Stadt stehen geblieben und also zurückgegangen ist. Die Musik geht schlecht. Die Leute sind nur noch knöcherner geworden. Die Besten sind gestorben. Die anderen, die noch schöne Pläne hatten, sind jetzt glückliche Philister.
Seine Leidenschaft war das Reisen. Mit seiner Frau und seinen Kindern ließ er sich nach langem Hin und Her in Leipzig nieder.
Da hat Berlin die Kulturpolitik und auch vielleicht das Kulturpublikum sehr kritisch gesehen, so wie ein Frosch, der sich aufbläst sozusagen. Es gibt da sehr herrliche kritische Bilder. Und er ist ja auch ein bisschen gebeutelt worden von dem Hin und Her. Der preußische König hätte ihn gerne hier gehabt, aber hat ihm doch nicht das geboten, was er gerne haben wollte. Von der Singakademie ist er auch nicht so gut behandelt worden. Ich denke aber, dass er wirklich diese Freiheit brauchte, durch die Welt zu reisen und vielleicht auch ein bisschen die Freiheit vom Klammergriff der Familie, die er sehr geliebt hat, und auch der Schwester.
Beide starben 1847, beide noch sehr jung. Fanny, 41-jährig, im Mai, ganz überraschend bei der Vorbereitung eines Konzertes im heimischen Garten. Felix, 38-jährig, im November, in Leipzig, nach einem Schlaganfall. Beide wurden, ebenso wie ihre Eltern, auf dem 1825 gegründeten Dreifaltigkeitsfriedhof vor dem Halleschen Tor begraben. Außer ihnen ruhen hier noch 28 getaufte Nachkommen von Moses Mendelssohn, aber auch Schriftsteller wie E.T.R. Hoffmann und Wilhelm Tieck und andere Persönlichkeiten des alten Berlins. Durch verschiedene kulturelle Aktivitäten versucht der Evangelische Friedhofsverband, die Biografien hinter den Gräbern lebendig zu machen, wie etwa mit einem Konzert am 4. November zum Todestag von Felix Mendelssohn-Bartholdy am Grab der Familie.
Das ist ja insbesondere bei der Familie Mendelssohn. Also ich bin großer Fan von Fanny Hensel, finde ich eine wahnsinnig beeindruckende Frau in ihrer Zeit. Ist es eben wunderbar, wenn das dann eben geschieht, also dass so ein Mensch, der schon lange tot ist, vor unseren Augen lebendig wird.
Die Pfarrerin Corinna Zisselsberger ist Vorstandsvorsitzende des Evangelischen Friedhofsverbandes Berlin-Mitte. Gräber sind auch für sie Teil einer aktiven Erinnerungskultur.
Die physischen Orte bleiben ja, aber ich denke, es ist unsere fortwährende Aufgabe, auch daran zu erinnern, wo diese Menschen gewirkt haben. Und ja, so eine Grabstätte hat nochmal, finde ich, eine besondere Wirkung. Also sie verbindet uns eben auch mit dem Tod, und das ist dann wieder die Frage der eigenen Auseinandersetzung.
In der alten Friedhofskapelle befindet sich ein kleines Museum für die Familie Mendelssohn und ihre Bedeutung in Musik, Literatur, Philosophie, Naturwissenschaft, Politik und Wirtschaft.
Also der Mendelssohn-Gesellschaft geht es hierbei nicht nur um Nostalgie, so Geschichten mit Goldgrund. Es sind schöne, interessante, spannende Geschichten von Menschen und nicht nur sehr Bekannten, sondern auch Biografien bis hin zu verbannten Revolutionären und Frauen, die sich durchgesetzt haben. Also wirklich auch Alltagsbiografien, die für uns heute spannend sind. Aber es geht darüber hinaus um diesen Optimismus, Verantwortung zu übernehmen, die Welt zu gestalten, der Optimismus der Aufklärung, die Liebe zur schönen Künste gehört mit dazu, von Anfang an für Moses Mendelssohn auch.
Ein Vogel charakterisiert sowohl das Bankhaus in der Jägerstraße als auch die Gedenkstätte am Friedhof am Halleschen Tor.
Es gibt den Kranich mit dem Stein, das ist eine alte Legende. Ein Kranich wacht für die anderen Kraniche und hält den Stein in der Kralle. Und wenn er einschläft, dann fällt der Stein runter und er wacht auf. Und das ist das Symbol und Wappentier der Mendelssohn Bank, aber auch der anderen Bankiers geworden. Und das ist auch unser Logo als Mendelssohn Gesellschaft. Da geht es auch um dieses Politische, das steht dann immer dabei. Ich wach.
Wolfgang Martin Hamdorf über die Mendelssohns. Helene Schneidermann singt Jiddisch. Er ist 80, sie ist 70 und Andrea Stopp trollt sich aus dem Studio.
Es ist heute akkurat geworden, 50.